Ja, das Thema ist schon genannt worden, Christsein im Kontrast zur Welt. Ich lese dazu einen Text aus Römer 12, aus dem Brief an die Römer, Kapitel 12. Ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig in dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das Thema heute Abend macht manchen Christen gewisse Not, vielleicht auch gerade jüngeren Leuten, mit denen ich natürlich noch sehr gut im Gespräch bin durch die Jugendarbeit. Es macht Schwierigkeiten, die Anordnung der Bibel als nicht nur als richtige Antworten zu erkennen und zu erfassen, sondern auch zu begreifen, warum das so ist. Und ich weiß es selbst aus der eigenen geistlichen Entwicklung, dass ich manche schwierige Phase hatte in meinem geistlichen Leben. Ich wusste, dass es richtig, was die Bibel sagt. Ich wusste, dass das von Gott kam. Das war alles klar. Aber ich muss bekennen, dass ich manches eben nur getan habe, weil es in der Bibel steht. Und weil Gott es von mir wollte. Und ich hatte sozusagen in gewisser Weise ein gequältes Verhältnis zu den Anweisungen der Bibel. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchem Christen so geht. Äußerlich ist dann eigentlich alles in Ordnung. Man verhält sich richtig. Man weiß, was Sünde ist und lässt auch die Sünde. Aber ich vermute, dass Gott eigentlich viel, viel mehr von uns erwartet. Dass wir nicht nur etwas tun, weil es die Bibel sagt, sondern dass wir es als von Gott gegeben richtig und gut anerkennen, dass wir im Grunde ja gar nichts anderes mehr wollen als das Richtige, dass wir nicht immer zurückgepfiffen werden müssen von Gott und durch die Anweisung der Bibel, sondern dass wir von Anfang an das Richtige wollen. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Das wird man nicht von heute auf morgen gewinnen und das erkennen wir ja auch durch den Text, den wir gelesen haben, dass da von Erneuerung die Rede ist. Erneuerung des Sinnes. Dass da von einem Prüfen die Rede ist, dass wir also permanent fortlaufend prüfen, ob wir auf dem richtigen Kurs sind. Dass wir nicht nur prüfen, ob wir das Richtige tun, sondern ob wir auch die richtige Gesinnung haben, ob unser Herz, könnte man sagen, richtig programmiert ist. Und dann kommt sicherlich manches zum Tragen, dass viele Christen, vielleicht auch gerade Jüngere, manche Anordnung der Bibel als etwas Widernatürliches empfinden. Man findet nicht so die richtige Beziehung dazu. Man kann das nicht mit letzter Konsequenz innerlich bejahen, was dort steht und gefordert wird. Und daraus können sich dann gravierende Minderwertigkeitskomplexe entwickeln, geistliche Minderwertigkeitskomplexe. Dass man sich als Christ gar nicht wohlfühlt in seiner Haut. Und gerade im Kontakt mit Menschen, die keine Christen sind, kommt man sich immer so erbärmlich vor. Ja, man gehört ja zu dieser komischen Gruppe von Leuten, die es leider immer noch nötig haben, biblische Anordnungen zu befolgen. Ich hatte so manche Probleme damit in der Schule und auch später. Dass ich mich im Grunde immer ein Stückchen geschämt habe für das, was ich vertrat, obwohl ich der anderen Seite genau wusste, dass das richtig ist, was ich so glaubte und was ich tat. Und ich glaube, diese innere Spannung müsste eigentlich aufgelöst werden, denn sie ist tatsächlich nicht normal. Dass wir etwas tun, was wir letztendlich nicht mit unserem inneren Herzen, mit unserer ganzen Persönlichkeit bejahen. Und dieser innere Zwiespalt, der muss eigentlich aufgelöst werden. Ja, gibt es eine Ethik? Natürlich gibt es eine Ethik. Es gibt auch eine biblische Ethik. Und nur die entspricht unserem Menschsein.
Und das will ich versuchen, ein Stückchen zu erläutern. Ich muss etwas weit ausholen bei diesem Thema. Und es geht mir weniger darum, klarzumachen, was wir zu tun haben als Christen, sondern vielmehr zu erläutern, warum wir als Menschen Gottes ganz fröhlich, gebunden an die biblischen Normen, durch diese Welt gehen können. Dass wir zu dem stehen, was wir sagen, was wir glauben und auch was wir tun. Und da setze ich da an, wie im Grunde am Anfang der Offenbarung Gottes mit uns Menschen, als Gott uns nämlich schuf als Menschen. Und damit verbindet sich eine sehr, sehr hohe Berufung. Und darüber nachzudenken ist eigentlich wunderbar. Wie war es denn im Anfang? Zunächst einmal berichtet uns die Bibel, oder wir können rückschließen, dass die Erde von Satan besetzt war. Von dem Fall Satans wissen wir, dass er sich Gott gleich machen wollte. Gleich machen dem Höchsten, berichtet die Bibel, dass Gott ihn dann entfernen musste, diesen Lichtengel, diesen wunderbaren Engel aus seiner Gegenwart. Und die Bibel sagt, dass Luzifer dahin ist auf ewig, für immer. Und die Erde war besetzt von Satan, von Luzifer. Und jetzt will Gott diese Erde zurückgewinnen. Und zwar durch Menschen. Das war der erste Ansatzpunkt, als Gott Menschen schuf. Er wollte durch freie und gehorsame Wesen, Menschen auf dieser Erde, diese Erde zurückgewinnen. Indem diese Menschen sich nämlich nicht so verhielten, wie Luzifer es getan hatte, der nämlich ungehorsam war, sondern dass diese Wesen gehorsam wären, damit den Willen Gottes erfüllten und so Stück für Stück, kann man sagen, diese Erde zurückgewinnen für Gott. Wenn wir das so richtig überlegen, hatte der Mensch einen gewaltigen hohen Auftrag. Er sollte nämlich Erlöser dieser Erde sein. Oh, mancher mag jetzt denken, das ist doch ein bisschen überzogen. Erlöser? Ja doch, denn in letzter Konsequenz wird das ja in dem Menschen Jesus Christus wahr, dass ein Mensch diese Erde erlöst, der zugleich Gottes Sohn war. Das, was wir nicht vollbrachten, weil dann der Sündenfall dazwischen kam, erfüllt tatsächlich der Herr Jesus. Und diesen Auftrag hatten wir, wenn auch vielleicht in anderer Form, zunächst. Diese Erde zurückzugewinnen. Deswegen wird auch der Herr Jesus als der letzte oder zweite Adam bezeichnet. Weil er auch auf die Rechte Adams wieder Rückgriff nimmt und Anspruch hat auf die Herrschaft dieser Erde. Und diese wird Wirklichkeit werden im tausendjährigen Reich. Dann war der Mensch geschaffen worden, um Gott zu verherrlichen. Wenn man so allgemein fragt, was ist die höchste Bestimmung des Menschen, wird meistens gesagt, dass der Mensch Gemeinschaft hat mit Gott. Ich setze das immer gerne an die zweite Stelle. Als erstes gilt für mich, der Mensch soll durch sein Leben Gott groß machen, verherrlichen. Und die Bibel macht klar, dass der Mensch Herrscher sein sollte auf dieser Erde, gegenüber der nichtmenschlichen Schöpfung. Und in diesem Auftrag sollte der Mensch auch zugleich seine eigene Rolle, sein Menschsein, schlechthin finden. Seinen Lebenssinn, seine Erfüllung. Und damit das überhaupt klappen könnte, schuf Gott uns Menschen in seinem Bild. Wir sind nicht das Ebenbild Gottes, das ist nur der Herr Jesus, da gibt es nur einen. Aber im Bilde geschaffen sind wir, das heißt Gott ähnlich. In seinem Wesen ähnlich. Warum schuf er uns denn in seinem Bilde? Ganz einfach, er wollte Freude an uns haben. Und ein absoluter Gott kann letztlich nur an sich selbst Freude und Wohlgefallen finden. Sonst wäre er nicht absolut. Er wollte an uns praktisch sich selbst ein Stück erkennen. Deswegen schuf er uns so, wie er selbst im Grunde ist, nämlich frei. Gegenüber der Schöpfung der Tiere, die nicht frei sind. Wir sind ja auch die höchste Rangstufe der Schöpfung, das höchste und schönste, was Gott auf dieser Erde damals schuf. Er suchte Freude an seinem eigenen Bild, an Geschöpfen, die aus freien Stücken ihn verehren und lieben. Wir waren also Geschöpfe und doch dem Schöpfer gleich, ähnlich. Darin liegt eine gewaltig hohe Berufung und Würde. dass wir Geschaffene sind und doch das Bild des Ungeschaffenen tragen sollten auf dieser Erde. Der Prediger drückt es so aus, dass auch Ewigkeit in unsere Herzen gelegt ist. Der Mensch braucht Ewigkeit, weil er angelegt ist auf Gott, weil er so ähnlich ist, wie Gott ist. Und die Bibel macht ganz deutlich klar, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das aus den Händen Gottes hervorgegangen ist. Bezogen auf die anderen Schöpfungsakte wird immer gesagt, Gott sprach und es ward. Aber hier heißt es, dass Gott etwas nahm, formte und etwas bildete. Und dann heißt es, nachdem Gott seinen Odem dann einhauchte und der Mensch ward eine lebendige Seele. Der hebräische Begriff für Seele ist gleichbedeutend mit Person, mit Persönlichkeit. Der Mensch wurde eine Persönlichkeit in dem Moment. Tiere sind keine Persönlichkeiten. Sie sind instinktgesteuert und handeln nach ganz bestimmten Prinzipien, die sie selbst nicht durchbrechen können. Der Mensch wurde eine Persönlichkeit mit freier Entscheidung. Und der Mensch war frei. Aus dem ganz einfachen Grund. Freiheit ist die Voraussetzung für die Liebe. Es gibt ja keine gezwungene Liebe. Es wäre ja schlimm, wenn man Liebe befehlen könnte, dass man das diktieren könnte, indem man sagen würde, der Computer, der druckt das aus, wer nun wen lieb haben muss. Das geht doch gar nicht, wissen wir. Merken wir sehr schnell. Darin eingeschlossen war allerdings auch die Versuchungsmöglichkeit. Dieses Risiko musste Gott eingehen. Dass der Mensch in seiner Freiheit, seiner Persönlichkeit auch einen verkehrten Weg gehen könnte. Gott hätte das auch noch regeln können, aber er hat sich da selbst begrenzt an dieser Stelle. Er ist dort nicht begrenzt. Ich habe gesagt, er hat sich da selbst begrenzt. Dass er uns nicht weiter irgendwie automatisieren wollte, sondern uns da diese Freiheit als Person ließ. So könnte man noch viele, viele Punkte nennen. So wunderbar hat Gott uns geschaffen. Er hat uns auch sehr viel Weisheit mit auf den Weg gegeben. Denn Adam sollte ja diese Schöpfung beherrschen, bewahren. Und er hat es auch in der ersten Zeit ja wunderbar geschafft. Alles war in Ordnung. Und man kann tatsächlich davon ausgehen, dass Adam und Eva viel, viel intelligenter waren als wir alle zusammen. Ich behaupte das mal so. Irgendein Wissenschaftler, ich meine Einstein wäre es gewesen, hätte irgendwo mal bewiesen oder gesagt, dass heute 9/10, also fast alles, unserer Intelligenz verschüttet sind. Das heißt, 9/10 können nicht aktiviert werden. Auf das kann man nicht mehr zurückgreifen. Man kann das aber irgendwie feststellen, dass da im Grunde sehr viel mehr gewesen sein muss. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass der Mensch sehr, sehr weise war, auch um diese Welt sinnvoll zu gestalten. Denn dass wir das nicht richtig können, merken wir ja heute mehr und mehr, dass die Erde auch als Schöpfung kaputt ist. Weil wir vielleicht gar nicht weise genug sind, Energie zum Beispiel zu entwickeln, ohne dadurch zugleich die Umwelt kaputt zu machen. Nur ein Beispiel, eine Spekulation, man kann darüber nachdenken. Jedenfalls sind wir weit, weit zurückgeschlagen worden, eben durch den Sündenfall. Und dazu auch noch einige Gedanken. Da haben wir tatsächlich die Gemeinschaft mit Gott verloren. Da kam diese Zäsur, dieser Schnitt, dieser Einbruch. Und da haben wir auch verloren, diese vorrangige Bestimmung, Gottes Bild zu sein. Und dennoch ist das in uns Menschen enthalten, denn heute versucht man auf vielerlei Art und Weise, das wieder zu erlangen. Gerade in unserer Zeit, durch die vielen geistigen und psychischen Techniken, versucht man, die eigenen Grenzen zu durchstoßen, weil man genau weiß, ich brauche mehr als Konsum, ich brauche mehr als das, was die diesseitige Welt mir bietet. Ich brauche einfach Ewigkeit, um es mit dieser Predigerstelle zu sagen. Ich brauche mehr. Und man versucht praktisch, sich selbst wieder zu erhöhen durch gewisse Techniken, durch Bewusstseinserweiterungen, wie auch immer, um an irgendwelche Gebiete heranzukommen, die man erahnt. Leider gerät man durch diese Techniken nicht in die Nähe Gottes, sondern meistens in die Nähe eines anderen, weil es zu Gott nur einen Weg gibt, und das ist der Weg des Glaubens. Der Weg des Glaubens an den Herrn Jesus, der diese Gemeinschaft mit Gott wiederherstellt. Aber so bleibt zunächst einmal diese Sehnsucht des Menschen nach dem Vollkommenen, sagte ich gestern Abend schon. Bleibt die Sehnsucht nach dem Heil. Alle Menschen sehnen sich letztlich danach. Und der Mensch versucht euch durch seine Forschung, sein Wissen zu vergrößern. Das ist durchaus natürlich und richtig. Es deutet aber darauf hin, dass der Mensch ähnlich wie Gott forscht, kreativ ist. Dass es da nicht eine starre Grenze zugleich gibt, sondern dass sich da eigentlich ein weites Gebiet eröffnet für uns Menschen. Das alles verbindet sich mit der Erschaffung. Darin liegt eigentlich auch unsere Würde begründet. Und auch die Sehnsucht nach schönen Dingen bleibt. Deswegen gibt es bei Menschen auch Kunst. Bei den Tieren kennen wir das nicht. Und durch den Sündenfall ist das kaputt gegangen. Für uns Christen ergibt sich nun aber doch die Frage und die Aufgabe, über biblische, über christliche Normen nachzudenken. Aus folgenden Gründen. Zweitens, wir sind vom Sündenfall geprägt. Das heißt, wir können so ohne weiteres nicht das wieder verwirklichen, was Gott mit uns eigentlich vorhatte ursprünglich. Der dritte Punkt, wir wissen als glaubende Menschen, wir sind durch Jesus Christus erneuert. Und doch müssen wir, und das ist der vierte Punkt, feststellen, wir sind noch in dieser Welt. Und diese Spannung gilt es nun eigentlich aufzulösen. Unsere hohe Berufung, die ein Stück kaputt ging durch den Sündenfall. Durch Jesus Christus sind wir wieder erneuert worden, haben neues Leben bekommen. Aber wissen und merken das jeden Tag, dass sich das nicht vollautomatisch verwirklicht, sondern wir sind noch in dieser Welt, wo ganz andere Gesetze herrschen und wo wir dann einen Weg finden müssen, wie wir als Christen leben. Biblische Ethik, biblische Normen sind deshalb nicht irgendeiner Weltanschauung gleichzusetzen, ist auch nicht etwas Neues, sondern im Grunde Zurückführung auf Gott. Und deswegen überlegen Christen nicht, wie sie etwas Neues herausfinden. Deswegen sind Christen nicht an ihr Gewissen als solches gebunden, sondern zunächst an Gott. Biblische Ethik ist die Zurückführung zur Wirklichkeit, zur Wahrheit, so wie es wirklich ist. Und biblische Ethik ist immer ein Weg zurück zur Lehre Gottes, zu der Lehre der Bibel. Und dennoch besteht hier gerade heutzutage eine akute Verwechslungsgefahr. Das ist eigentlich ein entscheidender Punkt auch für uns. Das äußere Verhalten sagt noch nicht alles aus. Wenn wir uns jetzt vielleicht gegenseitig beurteilen werden heute Abend hier, ich glaube, da werden nur gute Urteile bei herauskommen. Fast. Weil wir ja den anderen letztlich nicht bis in die letzte Tiefe beurteilen können. Die Tat, das heißt mein konkretes Leben, macht meinen Gehorsam deutlich, aber nicht in letzter Konsequenz den Glauben und die Liebe zu Gott. Ein Kind kann gehorsam sein, auch ohne, dass es Vater und Mutter liebt, sondern allein aus dem Diktat heraus der Eltern ist es gehorsam. Nur ist es interessant, dass dieser knechtische Gehorsam der Bibel völlig fremd ist. Gerade junge Leute meinen das manchmal so, die Bibel, das ist ja das Buch, da muss man gehorchen. Natürlich. Aber der Begriff Gehorsam kommt vom Begriff Hören. Die Bibel kennt ja diesen Dreiklang, in Matthäus wird er uns beschrieben, hören, verstehen, tun. Wir hören etwas, nehmen etwas akustisch wahr. Wir verstehen es mit dem Herzen, wird dort gesagt. Da erkennen wir, dass dahinter die Liebe Gottes steht. Und wir tun es dann. Hören, verstehen, tun. Da fällt also der Wunsch Gottes gleichsam auf fruchtbaren Boden. Er geht auf bei uns und wir tun das. Aber das ist kein knechtischer Gehorsam mehr. Da macht man sich eins mit dem, was Gott sowieso will. Und das sehen wir bei dem Herrn Jesus. Aber es kann auch anders sein. Da kann diese Distanz sein, dass außen alles in Ordnung ist, aber innerlich kann man ganz anders handeln. Ich lese eine Stelle aus Matthäus 23, bezogen auf die Schriftgelehrten und Pharisäer. Da heißt es in Vers 5, alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Rein äußerlich waren die Pharisäer ja noch intakt, in etwa. Aber der Jesus hatte sie durchschaut. Alle ihre Werke tun sie nur, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Äußerlich, rein juristisch war das noch alles okay. Aber dahinter steckte eine fragwürdige Motivation. Was will denn nun Gott? Ganz einfach. Er will die Einheit der Motive und des äußeren Verhaltens. Und das ist ganz interessant, dass schon im zweiten Buch Mose Gott nicht fordert, dieses tut, dass da nicht steht, dass Gott einen Gehorsam erwartet, 2. Mose 20, Vers 6. Da steht, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Die mich lieben und meine Gebote halten. Und diese Stelle wird mehrfach wiederholt im Buch Mose. Sie wird dann im Neuen Testament, in Matthäus, wiederholt, wo gefragt wird, was nun das Wichtigste am Gesetz wäre. Da wurde das zusammengefasst, Gott lieben und auch den Nächsten. Aber es ist doch auffallend, dass Gott dir zunächst einmal wünscht, dass wir ihn lieben und dann seine Gebote halten. Und deswegen ist die Liebe bei allen christlichen und biblischen Normen zunächst einmal wieder das Erste. Gott fordert von dir gar nicht, dass du etwas tust, weil es in der Bibel steht, als juristische Forderung, sondern er möchte zunächst einmal, dass du ihn liebst. Und da merken wir sehr schnell, wenn wir unseren Herrn nicht mehr lieben, dann werden ja alle Anweisungen der Bibel zur Qual. Dann bekommen wir Schwierigkeiten auch mit christlichen Anordnungen, mit biblischen Anordnungen. Und dieser Punkt ist entscheidend wichtig, dass die Liebe da als erste Stelle steht. Denn sonst könnte man tatsächlich manche Verhaltensweisen verwechseln. Warum? Ethik ohne Liebe zu Gott ist keine biblische Ethik mehr. Dann ist sie vergleichbar mit anderen Wertsystemen, mit anderen Weltanschauungen. Denn es gibt auch eine Selbstlosigkeit ohne Christus. Es gibt auch eine Nächstenliebe ohne Gott. Es gibt auch eine Ethik ohne Liebe zu Gott. Da sind schon manche, gerade junge Christen, drauf hereingefallen, dass sie sagen, die Grünen, die wollen doch genau das, was wir auch wollen. Die wollen eine heile Schöpfung und die wollen Freiheit für die Menschen. Stopp, stopp, sage ich. Was Gott nur akzeptieren kann, ist zunächst einmal die Liebe zu ihm selbst und dann das Verhalten, was daraus erwächst. Und da merken wir sehr schnell, dass zum Beispiel diese Gruppe diesen wichtigsten Punkt nicht erfüllt. Und so gibt es auch ein soziales Christentum. Da gibt es eine moralische Aufrüstung oder was auch immer. Und das Verhalten mag durchaus korrekt sein, aber es zählt bei Gott nicht mehr, weil er zunächst einmal unser Herz will und dann das Verhalten. Und das ist entscheidend. Bei allen biblischen Normen müssen wir zunächst einmal fragen, liebe ich Gott? Ist dieser Punkt in Ordnung? Erst dann kann ich begreifen, was Gott weiter von uns will. Denn wenn ich Gott liebe, und das sagt die Bibel auch im Neuen Testament an mehreren Stellen, dann halte ich auch die Gebote. Und dann ist der Wille Gottes, oder besser ist mein Wille, eins geworden mit dem Willen Gottes. Und das war das Geheimnis auch des Herrn Jesus. Dass er nämlich in jeder Sekunde seines Lebens verbunden war mit seinem Vater. Und dass er in jeder Sekunde verfügbar war für seinen Gott. Dass er sagt, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Da sehen wir kein gequältes Verhältnis zu dem Willen Gottes, sondern was Gott wollte, wollte der Herr Jesus sowieso. Und so stelle ich mir auch mein Verhältnis zu den biblischen Anforderungen und Normen vor. Dass es nicht als etwas von außen kommend mich erdrücken will, mich überwältigt, mich knechtet, sondern dass die Wünsche Gottes praktisch auf fruchtbaren Boden fallen. Herzensboden, sag ich ruhig mal. Und dass das Ganze dann keimt und aufgeht und dann Frucht bringt, das heißt zur Tat wird. Und da müssen wir uns entscheiden. Es gibt nämlich auch einen Gehorsam, ja diesen knechtischen Gehorsam. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich deutete es schon an. Ich habe das Richtige getan und hatte doch eine heimliche Freude am Alten. Eigentlich hätte ich ganz anders gehandelt, wenn ich nur gekonnt hätte. Ich fühlte mich eingebunden in Versammlung und christliches Elternhaus und habe mich darum auch entsprechend verhalten. Aber ich bekenne, wenn ich gekonnt hätte und irgendwelche Möglichkeiten gesehen hätte, hätte ich mich in manchen Situationen ganz anders verhalten. Ich habe dann aber gemerkt, wie hohl das ist, dass ich mich ethisch richtig verhalten habe, aber dahinter nicht mein Herz, mein Leben stand. Ich glaube, diesen Gehorsam wünscht Gott sich nicht. Und diese Ethik wünscht er sich auch nicht in den Kreisen der Christen. Er wünscht es sich so, wie es uns am Herrn Jesus ja deutlich wird, dieser harmonische Gehorsam, der sich eins gemacht hat mit dem Wunsch Gottes, mit seinem Willen. Man könnte es so ausdrücken, weil ich Jesus Christus gehöre, will ich gar nicht mehr anders. Ich kann auch gar nicht mehr anders. Moralisch, ethisch habe ich mich festgelegt. Ich liebe meinen Herrn, ich will ihn nicht enttäuschen. Und das führt dann zu einem Verhalten, über das sich unser Herr auch freuen kann. Ja, und so sind wir dann eigentlich an den Punkt gekommen, wo ich auch zu dem Text aus dem Römerbrief noch etwas sagen kann. Ich habe bewusst mal diesen Vorspann so gewählt, damit wir uns auch immer wieder verdeutlichen, welche hohe Berufung wir als Menschen haben. Und dann, so ist es mir eigentlich gegangen, dann erscheint so vieles in einem anderen Bild. Dann erkenne ich ja, wie gut Gottes Pläne sind, wie weise Gottes Pläne sind. Und ich glaube, so sind dann auch diese Verse zu verstehen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes. Dahinter steht praktisch das, was uns der Römerbrief deutlich macht. Dass wir gerechtfertigt sind durch Glauben und Frieden haben. Dass uns deutlich gemacht wird, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Dass er ihn in diese Welt der Sünde schickte, Kapitel 8. Wird uns das berichtet, dass wir dann freigemacht worden sind von aller Schuld und Sünde. Aufgrund dieser Tatsache wünscht sich nun der Apostel Paulus, dass wir unsere Leiber darstellen. Die Erbarmungen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Erlösung Gottes in Jesus Christus ist praktisch der Grund für diese Hingabe, für ein Leben in einer Welt, das Gott gehört. Was sollen wir denn nun Gott geben und darstellen? Unsere Leiber, das ist das Gebiet der Hingabe. Und wenn hier von Leibern die Rede ist, dann ist unser ganz konkretes Leben damit gemeint. Und da liegt ja oft unsere Schwierigkeit. Wir können oftmals gedanklich in höchsten Sphären irgendwo sein und was uns Not macht, ist unser ganz konkretes, reales Leben. Und das soll dem Herrn Gott gegeben werden. Und da wird hier berichtet, dass wir diese Leiber darstellen sollen, darbieten. Das heißt, wir sollen uns selbst hingeben. Wir sollen auf der einen Seite hier passiv sein, denn hier wird von einem Opfer geredet, auf der anderen Seite sollen wir dieses Opfer aber auch selbst bringen. Gott zwingt uns nicht dazu. Wir sollen es selbst geben. Und deswegen wird ja auch von einem lebendigen Opfer geredet. Ein Opfer, das nicht total passiv ist, sondern mit Bewusstsein praktisch genau das will, was Gott will. Und dieses lebendige Opfer drückt etwas von der Qualität aus. Die Opfer des Alten Testaments, die konnten sich ja nicht wehren. Wir könnten uns wehren. Wir können sagen, ich will nicht. Und das ist ja oftmals die Tragik, dass ich zum Beispiel in meinem Leben oft gesagt habe, nein, Herr, heute nicht. Und diese Freiheit ist uns geblieben. Ich kann sagen, heute lese ich nicht in der Bibel. Und das klappt. Ich kann sagen, heute bete ich nicht. Ich kann aber auch ganz anders formulieren und mich entscheiden. Diese Freiheit ist uns geblieben, auch als Christen. Dann wird ja von Gott wohlgefälligen Opfern geredet. Das muss unser Ziel sein. Dass wir ein Leben führen, das Gott wohlgefällt, Welt nichts mehr zu tun haben. Dass wir einfach erkennen, Gott und Welt sind unvereinbar. Der Jakobusbrief sagt das ja sehr krass. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. In letzter Konsequenz sagt dieser Bibelvers doch, dass die Freundschaft mit der Welt nicht die Liebe zu Gott verkürzt, sondern in dem Moment, wo die Freundschaft mit der Welt ansetzt, gibt es keine Liebe zu Gott mehr, sondern dann ist schon Feindschaft entstanden. Und die Liebe zu Gott kann, und das ist die logische Konsequenz dieses Bibelverses, nur in Abwendung von der Welt bestehen. Oder wende ich mich zur Welt hin, gibt es keine Liebe zu Gott mehr. So scharf formuliert die Bibel. Sodass man also sagen kann, dass es keine Neutralität gibt oder eine Gleichstrichgültigkeit. Dass man sagen kann, 40% Welt und 60% Jesus Christus. Und dann versuche ich mich da so durchzulavieren. Irgendwie wird es schon gehen. Das geht nicht. Vielleicht gehe ich ja zu weit in der Deutung, aber eine Spurwelt nimmt uns sofort die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und das merken wir doch. Dass wir da gar nicht mit Prozenten agieren können. Denn wir wissen, die kleinste Sünde nimmt uns die ganze Freiheit. Da kann man auch nicht sagen, so viel kann ich mir noch erlauben täglich. Die kleinste Sünde nimmt uns die ganze Freiheit. Die kleinste Sünde nimmt uns die ganze Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und die kleinste Sünde nimmt uns auch die ganze Freude, nicht nur ein Stück. Ich habe es immer so erlebt. Da reichen kleine Sachen, wo man merkt, da ist was schiefgelaufen, da kann man das noch irgendwie unterbuttern. Nein, dann ist die ganze Freude weg. Und deswegen gibt es da keine Neutralität, sondern nur eine eindeutige Entscheidung, für den Herrn, gegen die Welt. Und diese Entscheidung sollte nicht gequält getroffen werden, sondern aus freudigem Herzen. Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt, die Welt muss Welt bleiben und Gemeinde muss Gemeinde bleiben. Da ist einfach eine Trennungslinie, da gibt es keine Verbindung. Und allein schon durch diese saubere Trennungslinie wird der Bereich der Gemeinde, der Versammlung zum Bereich des Zeugnisses, ohne Großevangelisation. Einfach, dass erkennbar wird, da sind Menschen, die handeln ganz anders, als es üblich ist. Und darauf möchte ich noch zum Schluss einige Bereiche ansprechen. Die könnte man beliebig erweitern dann noch. Christen haben eine biblische Meinung, wenn es um Leben geht. Wir wissen, dass ca. 300.000 Menschen, ungeborene Menschen, jährlich in der Bundesrepublik getötet werden. Bewusst. In einem der reichsten Länder der Welt bekommt man dann die Bestätigung, dass es eine Zumutung ist, noch ein Kind in die Familie aufzunehmen. Die Bibel macht uns klar, dass der Mensch überhaupt kein Recht hat, über Leben und Tod zu bestimmen. Das Recht auf Leben hat sich Gott vorbehalten. Das ist gar nicht uns zur Verwaltung übergeben worden. Gott will Leben wirken in dieser Welt und dem dürfen wir uns nicht entgegensetzen. Und deswegen kommt es für uns als Christen überhaupt nicht in Frage, auch nur den Gedanken der Abtreibung für uns zu erwägen. Und doch, ich weiß es, gibt es das auch, wenn selten, auch unter gläubigen Christen. Deshalb, glaube ich, sollten wir auch hier mal eine ganz, ganz klare Linie ziehen. Wir haben eine biblische Meinung dazu. Denken wir an einen anderen Sachverhalt, in die Schöpferordnung, und sie enthält ja viele Aspekte, die Vorordnung Mann-Frau. Auch das gehört mit zur biblischen Ethik. Und gerade im Neuen Testament nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist in Menschen wohnen kann, soll ja gerade diese biblische Form der Ehe wieder praktiziert werden. Alle Anweisungen des Alten Testaments waren ja Notanweisungen nach dem Sündenfall und sie blieben unter dem Niveau der ursprünglichen Schöpferordnung zurück. Jetzt in der neutestamentlichen Zeit soll das wieder zum Tragen kommen, wie Gott es sich ursprünglich vorgestellt hat. Und deshalb gibt es zum Beispiel auch keine Möglichkeit, eine Ehe aufzulösen, gibt es keine Möglichkeit der Scheidung. Denn Scheidung ist Schuld an der Schöpferordnung Gottes. Und selbst die Scheidung im Alten Testament, die Gott eingerichtet hatte, zugelassen hatte, auch als Notverordnung, hat ja nichts gelöst positiv, sondern hat nur bestätigt, dass etwas kaputt war. Geregelt wurde dabei nichts. Eine Lösung war es nicht. Als Lösung hat Gott zu allen Zeiten immer schon gesagt, gibt es nur eine Versöhnung, eine Rückführung auf das Normale. Und dabei bleiben wir. Das sind jetzt ganz praktische Inhalte biblischer, christlicher Ethik, an denen wir festhalten wollen. Aber wo wir erkennen, das ist nichts Widernatürliches, sondern das entspricht voll der Grundausrichtung und Ausstattung des Menschen. Oder denken wir an den Bereich, dass Gott von uns Menschen verzichtet, von uns Christen erwartet, dass wir auf voreheliche Sexualität verzichten. Viele erkennen daran ja eine widernatürliche Forderung Gottes. Ich erkenne das nicht. Es ist einfach der Ausdruck der Treue. Und die Treue fängt nicht mit dem Standesamt an, wo man dann Ja sagt, sondern die fängt schon vorher an. Man hält sich für einen Menschen reserviert. Weil einfach Untreue auch im Ansatz nicht zum Menschen gehört. Warum denn nicht? Ganz einfach, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Gott selbst ist treu. Er legt sich fest. Er steht dazu. Er gibt Verheißungen und erfüllt sie. Er rückt nicht ab, weder zur Linken noch zur Rechten. Und das entspricht nur noch uns. Und letztlich sehnen wir uns alle nach dieser Treue. Psychiater haben festgestellt, dass wir Menschen deshalb kaputt gehen, weil die Kontinuität fehlt. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen festen Punkt, an den wir uns ausrichten können, an den wir uns klammern können. Weil sich alles auflöst, weil ja auch alles möglich ist. Und die große Freiheit macht uns nicht glücklicher, sondern kaputt. Und deswegen sind auch diese Forderungen durchaus logisch. Und ich finde, das ist gerade wichtig auch für junge Leute, weil ich da auch meine Denkschwierigkeiten hatte in manchen Phasen. Und ich bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, diese Forderungen sind gar nicht nur für Christen. Selbst wenn wir alles Christliche beiseite lassen würden, wären die Normen, die die Bibel uns nennt, für jeden Menschen gut und richtig. Ich sage nochmal, weil sie unserem inneren Aufbau entsprechen, unserem Denken, unserer Erschaffung einfach, wie Gott es im Anfang getan hat und geplant hat mit uns. Ja, dann denke ich noch an die Ordnung der Gemeinde. Wir sind ja praktisch als Gemeinde eine Gesellschaftsgruppe innerhalb der großen Gesellschaft. Und wir wissen alle ganz genau, dass für diese Versammlung hier in Refrath nicht das bürgerliche Gesetzbuch gilt, sondern wir haben eigene juristische Normen, stehen in der Bibel. Und die sind letztendlich besser, als das bürgerliche Gesetzbuch es ausdrücken könnte. Sie regeln unser Verhältnis zu Gott und untereinander. Genauso haben wir als Gemeinde eine eigenständige Moral, von dem ich eben gesprochen hätte, da wird man in der Welt ja drüber lachen. Aber jetzt sagt man, wenn ich mich doch scheiden lassen will, dann gehe ich da hin und das ist ja heute so einfach, da unterschreibt man, ein paar andere Voraussetzungen müssen auch noch erfüllt sein, dann ist das gelaufen. Der christlichen Gemeinde gibt es das nicht. Aber dennoch ist es keine Einengung, sondern es ist praktisch der Weg auch zum rein menschlichen Glück. Und so haben wir auch eigenständige soziale Normen. Es wird heute weniger deutlich, weil unsere soziale Absicherung durch den Staat noch so intakt ist. Aber in den Anfängen der Gemeinde wurde das deutlich. Wenn jemand durch gewisse Umstände nicht mehr versorgt war, übernahm das die Gemeinde. Ist doch eine wunderbare Ordnung. Das ist biblische Ethik. Und so ordnet sich alles. Die Bibel spricht von dem Arbeitsleben, Untergebene, Vorgesetzte. Es gibt eine Ordnung im Staatswesen, auch das ist geregelt. Christen unterstellen sich der Obrigkeit. Und es wird auch eine Ordnung im persönlichen Leben deutlich gemacht, indem wir aufgefordert werden, selbstlos zu sein, dass wir uns zum Dienst an dem Nächsten bereitstellen. Das ist biblische Ethik, Kontra-Egoismus, der heute grassiert und sich breit macht. Wir werden zum Fleiß aufgefordert und zu vielen weiteren Dingen, auch unter gesellschaftlichem Aspekt, wo man nicht mehr mit den Ellbogen vorangeht, sondern wo man sich gegenseitig hilft. Da merken wir sicher doch, dass die biblische Ethik eigentlich das Beste ist, was wir verwirklichen können, wenn wir ganz schlicht das erfüllen, was Gott sagt, durch sein Wort. Was bleibt uns nun zu tun übrig? Ich glaube, wir müssen prüfen. Denn das ist ja ein Ausdruck, der auch in unserem Text hier vorkam. Und damit möchte ich auch dann schließen, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Interessant ist, dass es diesen Begriff prüfen oder diesen Sachverhalt prüfen erst nach dem Sündenfall gibt. Vorher brauchte Adam nicht prüfen, ob er auf dem richtigen Weg war. Er war ganz natürlich mit dem Willen Gottes eins. Da war ja keine Differenz. Vor dem Sündenfall konnte Adam sich ja so gesehen gar nicht falsch entscheiden. Was Gott wollte, wollte er auch. Aber nach dem Sündenfall, nachdem der Mensch die Erkenntnis des Guten und des Bösen erlangt hatte auf unrechtmäßigem Weg, erst danach tritt dieser Tatbestand ein, dass wir zum Prüfen aufgefordert werden. Zum Prüfen. Und wir sollen einfach prüfen, ob wir auf dem richtigen Wege sind. Und dazu hilft uns das Wort Gottes. So wie vielleicht ein Pilot im Jet immer wieder prüfen muss, ob er auf dem richtigen Kurs ist. Ich habe es mal erlebt, dass ich ins Cockpit durfte, schon einige Jahre her, als es noch nicht so viele Terroristen gab, auf einem Flug mit einer Freizeitgruppe von Korsika zurück nach Düsseldorf. Und da war ich da gerade vorne drin, das war eine Maschine, die war noch nicht ganz so super modern wie heute, ist auch schon 15 Jahre her. Und da sagte er, Pilot, mir, wir haben so starken Seitenwind hier oben, also unsere Automatik würde das nicht richtig verarbeiten. Aber wir bekommen ja laufend die Informationen, wir müssen den manuell etwas nachregulieren. Dann drehte er an so einem kleinen, ganz kleinen Schalterchen und zack, ging die Maschine dann etwas in die Seite und der Kurs wurde korrigiert. Prüfen. Wenn er das nicht getan hätte, wenn er gesagt hätte, die Luft ist blau und die Wolken sind schön, lasst uns mal immer geradeaus fliegen, dann wären wir nicht in Düsseldorf gelandet. Ich glaube, irgendwo sind wir Atlantik oder Irland, Island da oben, wären wir irgendwo ins Wasser dann gefallen. Prüfen. Und so fordert uns die Bibel auf, prüft doch, was der Wille Gottes ist. Prüfen tut der glaubende Mensch, der den Willen Gottes tun will. 2. Korinther 13, Vers 5 sagt uns, prüft, ob ihr im Glauben seid. Ob ihr noch treu zu Gott steht, das heißt ja Glauben. Epheser 5, Vers 10, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Philipper 1, Vers 10, auch die Stelle ist uns geläufig, da sollen wir prüfen, was das Vorzüglichere sei. Und das ist nun unsere Aufgabe, aus bereitwilligem Herzen zu prüfen, Herr, liege ich richtig? Herr, was kann ich für dich tun? Herr, zeig mir, dass ich alle deine guten Anweisungen verwirkliche. Für mich sind deine Anweisungen keine Qual und ich fühle sie auch nicht als Einengung meines Lebens, sondern, so wie es im Alten Testament schon ausgedrückt wird, das Gesetz ist zugleich Weg des Lebens. Die Anordnung der Bibel sind praktisch der Weg für uns zum richtigen Ziel. Und das wünschte ich mir, damit meine ich gerade auch die jüngeren Leute unter uns, diesen Schuss Selbstbewusstsein als Christen. Dass wir in einer Welt unser Verhalten und das, was wir denken, mit einem Stück Bewusstsein vertreten. Das heißt überzeugt vertreten. Dass wir unseren Glauben vertreten und, ja, ich sag's ruhig mal, ein Stück stolz darauf sind, dass wir dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, gehören. Einfach weil wir auch davon überzeugt sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nicht wir sind die Verdrehten in dieser Welt, sondern die Menschen ohne Gott sind letztlich verdreht, sind auf einem falschen Weg, werden das Ziel nicht erreichen. Und das müssen wir uns sicherlich schenken lassen. Ich vermute, dass Satan uns gerade immer wieder das Gegenteil sagen wird, um uns zu demotivieren, um uns niederzudrücken. Dann sollten wir erkennen, dass wir als Christen das Gewissen in dieser Welt sind. An wem soll die Welt dann noch erkennen, wo der Weg lang geht, wenn nicht an uns? Und als letztes, wir stellen die Alternative dar. Das heißt, an uns, an der Gemeinde, an Christen sollen Menschen erkennen, so will Gott es eigentlich haben. Sie sollen an uns sehen, wie Gott sich Menschen überhaupt vorgestellt hat. Und das ist eine große Aufgabe in der Welt und das ist die beste Mission, habe ich so den Eindruck, wenn wir das voll ausnutzen an dem Platz, wo wir stehen. Dass sie an uns sehen, wie Menschen und natürlich auch wie Christen eigentlich leben. Und der Herr möge es schenken, dass wir da diese wirklich ursprüngliche Natürlichkeit an den Tag legen. Dass wir unseren Glauben nicht verstecken und verbergen, weil wir davon gar nicht überzeugt sind. Natürlich sollen wir auch damit nicht prahlen und andere damit vielleicht beleidigen halbwegs, keineswegs. Wir sollen ganz natürlich zu dem stehen, was wir glauben und was wir sind. Und ich habe es in manchen wenigen Situationen so erfahren, dass der Herr dann das auch segnet und hilft. Dass man einfach ganz natürlich seine Meinung sagt, aber man merkt, das wirkt. Das schlägt ein. Und wir werden feststellen, dass viele Menschen förmlich darauf warten, dass wir ihnen von unserem Glauben etwas sagen. Weil die wenigsten, ja im Grunde alle Menschen ohne Gott, nicht mehr wissen, wo der Weg lang geht. Und deswegen wollen wir auch als Christen mit Bewusstsein die biblischen Normen, die biblischen Maßstäbe, eine biblische Ethik praktizieren aus Bewusstsein. Einmal, weil wir unseren Herrn lieben und weil es für uns auch sonst nichts Besseres gibt. Wir können nur auf diesem Weg glücklich werden, frohe Menschen werden in einer Welt, die Gott ablehnt und wollen so ein Zeugnis sein für unseren Herrn.